Was halten Sie von Friedrich Merz?
Ja, nicht viel. Ich halte auch den Kurs von Friedrich Merz für völlig verrückt. Der Ukraine-Krieg kann nicht durch mehr Waffen gelöst werden. Ich habe wirklich viel Kritik am US-Imperialismus. Ich streite das auch nicht ab. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sehe ich das Weiße Haus im Moment? Und ich gebe natürlich Donald Trump schon jetzt mal eine Chance. Ich nehme es ihm ab, dass er in der Ukraine versucht, in diesem Jahr 2025 den Krieg zu beenden.
Ist das eigentlich für Sie völlig klar?
Ja, ich bin der Meinung, die USA haben Nord Stream gesprengt. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Jetzt kommt endlich mal ein amerikanischer Präsident, der sagt, wir möchten den Krieg in der Ukraine beenden, und die Europäer sagen nein.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und heute habe ich einen besonders interessanten Gast bei uns in der Sendung. Es ist Dr. Daniele Ganser, Historiker, Publizist, Friedensforscher, wie Sie sich selbst nennen, Autor mehrerer Bücher. Sie sehen zwei von ihm hinter uns. Aktuell sind Sie besonders stark oder in der Forschung sehr stark engagiert im Ukraine-Krieg, der allerdings aktuell nicht die Schlagzeilen dominiert. Wir haben da andere Themen, beispielsweise den Schuldendeal von Friedrich Merz, der alles überstrahlt. Jetzt möchte ich aber ein bisschen den Fokus auf Trump und Putin setzen, die da miteinander reden, was fast nicht vorkommt in den Medien. Frage an Sie vielleicht zuerst, erstaunt Sie das? Oder erstaunt Sie das gar nicht? Wie beurteilen Sie so die Gewichtung in den Medien aktuell?
Ja, Herr Zeller, zuerst vielen Dank für die Einladung und auch mal ein Kompliment an Sie, dass Sie eigentlich immer wieder alternative Stimmen bringen. Das freut mich sehr. Jetzt zum Trump und zu Putin. Ich finde das natürlich wichtig, dass man zusammenspricht. Also man muss ja wissen, dass der Vorgänger von Donald Trump, US-Präsident Joe Biden, 4 Jahre im Amt war und er hat nie mit Putin gesprochen. Und das ist eben falsch, weil wir gehen jetzt eigentlich in der Forschung, die Zahlen sind umstritten, das muss man zugeben, aber wenn man alle Toten in der Ukraine und alle toten Russen zusammenzählt, gehen wir von über 1 Million Toten aus. Also man weiß es halt nicht ganz genau, weil beide Seiten während einem Krieg die Zahlen nicht offen darlegen, aber vermutlich am Schluss wird man ein extrem schlimmes Massaker, ein Blutbad sehen, und darum ist es wichtig, dass dieser Krieg in der Ukraine endet. Ich hoffe, dass er endet im 2025. Ob es gelingt, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall finde ich es gut, dass Präsident Trump die Gespräche aufgenommen hat mit Präsident Putin. Ich finde es auch gut, dass der neue amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth gesagt hat, dass die Ukraine auf keinen Fall in die NATO hineinkommt, weil das ist die Kernforderung von Russland. Das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum dieser Krieg ausgebrochen ist. Und wenn dieser Grund sozusagen nicht mehr da ist, wenn die Ukraine neutral wird, dann ist das ein Schritt in Richtung Frieden.
Wie würden Sie die Gespräche, das Telefonat unlängst von Trump und Putin bewerten? Ist das für Sie eine Sensation oder ist das belanglos, weil unter dem Strich, so wie ich die Medien konsultiere, ergebnislos?
Es ist schon ergebnislos im Moment, weil sozusagen Trump führt ja einen Stellvertreterkrieg. Joe Biden hat auch einen Stellvertreterkrieg geführt. Das ist ein Proxy War, wie man in den USA sagt. Die Ukrainer kämpfen, aber es ist eigentlich ein Krieg der USA gegen Russland. Und das, was ich ein bisschen verlogen finde von den USA, ist, dass wenn es ja ein Proxy War ist, ein Stellvertreterkrieg, dann müssen sie nicht so tun, als ob Zelensky hier entscheidet, sondern sie entscheiden. Und das hat man ja eigentlich auch am 28. Februar 2025 sehr genau gesehen im Weißen Haus, wo Trump gegenüber Zelensky gesagt hat, also dem ukrainischen Präsidenten, you don't have the cards, also du hast überhaupt gar keine guten Karten. Und das ist eigentlich richtig in der Analyse. Die USA haben die Karten in der Hand und spezifisch geht es dabei um die Satellitenaufklärung. Wenn die USA die Satellitenaufklärung einstellen und wenn die USA, also für die Ukraine, wenn sie auch keine Waffen mehr an die Ukraine liefern und wenn sie keine Kredite mehr an die Ukraine geben, dann ist der Krieg sofort vorbei. Und da finde ich es ein bisschen, wie soll ich sagen, verlogen von Trump, dass er sagt, ja, wir versuchen, auf die Ukraine hinein einzuwirken. Er könnte selber entscheiden, dass der Krieg sofort endet. Und ich denke, in diesen Gesprächen zwischen Putin und Trump geht es aber nicht nur um die Ukraine, da geht es sicher auch um Syrien, da geht es sicher um die BRIC-Staaten, um China. Da geht es um eine neue europäische Sicherheitsarchitektur, da geht es um viel mehr. Und ich habe ja die Transkripte überhaupt nicht, was jetzt da genau besprochen wurde. Darum warte ich ab und beobachte.
Interessant ist ja, dass Trump, der hat ja auch in Übereinstimmung mit der Ukraine diese Waffenruhe vorgeschlagen, die hat Putin abgelehnt, hat gesagt, nein, das geht mir zu wenig weit, das geht Russland zu wenig weit. Er hat dann allerdings vorgeschlagen, dass man eine Waffenruhe für Energieanlagen, so habe ich das gesehen. Ist das für Sie nichts? Ist das ein Anfang zum Frieden? Sie sind da der Experte. Wie würden Sie so diesen Schritt deuten?
Also jeder Schritt zum Frieden ist ein guter Schritt. Ich sage das mal so. Also jetzt, dass Putin und Trump zusammen sprechen, ist ein Fortschritt im Vergleich zu den 4 Jahren, als Joe Biden eben mit Putin nicht gesprochen hat. Oder wenn wir Annalena Baerbock anschauen, die deutsche Außenministerin, hat nie mit Lavrov gesprochen, der russische Außenminister. Und das ist einfach grundsätzlich schlecht. Und es ist viel wichtiger, wenn gesprochen wird. Natürlich jetzt die ersten Schritte, sagen wir mal Waffenstillstand im Sinne von, man darf keine Energieinfrastruktur angreifen, aber andere Dinge darf man angreifen, das ist noch nichts. Also da kann man jetzt nicht jubilieren und sagen, der Frieden ist da, sondern die Kernfragen werden sein, eben wird die Ukraine Mitglied der NATO? Und da denke ich, werden sich die Russen durchsetzen und die Ukraine wird nicht Mitglied der NATO. Der zweite wirklich schwierige Punkt ist, dass die Ukraine Gebiete abgeben muss. Das ist natürlich zuerst die Krim, die ist seit 2014 eigentlich russisch. 2014 gab es ja auch diesen Putsch der USA in der Ukraine im Februar, der eigentlich das ganze Schlamassel angerichtet hat, meiner Meinung nach. Also dieser Putsch vom 20. Februar 2014 für mich die Ursünde in der Ukraine, dann kam der Bürgerkrieg und dann kam die russische Invasion, die auch illegal ist. Also ich halte den Putsch der USA für illegal und ich halte die russische Invasion für illegal. Aber die Mächteverhältnisse sind so, dass jetzt eben auch der Donbass, also Donetsk und Luhansk, Saporischschja und Cherson, das sind die ganzen Gebiete im Osten der Ukraine, dass die russisch bleiben und dass die Ukraine die abgeben muss. Und das ist natürlich für die Ukraine schmerzlich, aber ich denke, auf das wird es hinauslaufen.
Das wäre aus Ihrer Sicht das Beste für die Ukraine aktuell. Das sagen ja alles, oder das Argument ist dann immer, ja, wir können das nicht, wir können die Ukraine, die werden da betrogen, werden über den Verhandlungstisch gezogen, erpresst mit Menschenleben und weiß ich nicht was. Was wäre aus Ihrer Sicht, was wäre da eine Best-Case-Lösung für die Ukraine aktuell?
Wenn sie keine Männer mehr verliert. Also das ist das Problem für die Ukraine, oder? Die Ukraine hat natürlich junge Männer, die schickt sie ins Feld und die werden getötet in großen Mengen. Und der Best Case ist, dass sie weniger junge Männer verliert und dass die Waffen schweigen. Natürlich, sie verliert Land, aber ich sehe zum Beispiel keine Möglichkeit, dass die Ukraine dieses Land zurückerobert. Man könnte jetzt sagen, nein, jetzt soll sie versuchen, dieses Land zurückerobern und wenn die Amerikaner nicht liefern, dann sollen die Franzosen oder die Deutschen oder die Engländer liefern. Das halte ich alles für verrückt, dass ich halt auch den Kurs von Friedrich Merz, CDU, in Deutschland für völlig verrückt, dass er jetzt Milliarden in Aufrüstung investiert, dass er Milliarden eigentlich Deutschland verschuldet. Weil man sieht ja, der Ukraine-Krieg kann nicht durch mehr Waffen gelöst werden. Das ist eben der Punkt. Mehr Waffen helfen hier gar nichts, sondern der Ukraine gehen die Männer aus. Es sind sehr, sehr, sehr viele Tote zu beklagen und Verletzte. Und zudem hat ja der Anfang des Ukraine-Krieges, war eben diese NATO-Osterweiterung, das war ein Wortbruch. Da helfen jetzt mehr Waffen oder Aufrüstung in Deutschland nichts. Oder der Putsch der CIA 2014 in Kiew, das ist ja verdeckte Kriegsführung. Mehr Waffen helfen da auch nichts. Das heißt, die Instrumente, die jetzt von auch Boris Pistorius von der SPD und von Friedrich Merz von der CDU angeführt werden, die sind meiner Meinung nach nicht stichhaltig. Man sagt, ja, wenn wir mehr Waffen haben, ist Frieden in Europa. Nein, das stimmt doch nicht. Die USA haben ein Budget, Militärbudget von 900 Milliarden Dollar. Ja, trotzdem führt das nicht zu mehr Frieden.
Das Weiße Haus sagt allerdings, man sei dem Frieden so nah wie eigentlich noch nie in der Ukraine. Was sagen Sie?
Ja, das stimmt, weil man war sehr weit weg zuvor. Also das ist ja so, das ist so wie wenn man auf einer Wanderung ist und man hat eine richtig hohe Bergtour hier zum Beispiel in der Schweiz, oder? Und man startet irgendwie und hat vielleicht 8 Stunden vor sich. Nach einer halben Stunde sagt man, so nahe waren wir dem Ziel noch nie. Nach einer halben Stunde, dann stimmt das faktisch, ja? Weil vor einer halben Stunde vorher war man ja weiter weg. Und ich möchte einfach sagen, in den letzten 4 Jahren unter Joe Biden, wo es überhaupt keine Gespräche gab, war man sehr weit weg. Und wenn ich anfügen darf, Herr Zeller, es war auch so, dass die Ukraine Attackams nach Russland reingeschossen hat, dass man dann von der russischen Seite Oreschniks auf die Ukraine zurückgeschossen hat. Und das ist extrem gefährlich, oder? Das sind ja klein. Trump hat ja jetzt auch den Jemen bombardiert oder hat Somalia bombardiert, was ich stark verurteile. Ich finde, das ist kein Beitrag zum Frieden. Aber der Jemen und Somalia, die sind keine Atommächte. Aber wenn die USA über die Ukraine Russland bombardieren, was sie eben gemacht hat, dann ist das extrem gefährlich, wie Jeffrey Sachs, ein sehr guter amerikanischer Professor für Ökonomie, immer wieder unterstrichen hat. Das ist gefährlich. Und darum bin ich froh, dass jetzt diese Gespräche stattfinden. Es ist erst ein Anfang, es ist noch ein langer Weg, aber ja, so nahe war man dem Frieden noch nie.
Was würden Sie sagen, wo klemmt es aktuell? Sie haben gesagt, die USA könnte das sofort beenden. Ist das Donald Trump? Ist das die Ukraine? Ist das die NATO? Wer steht da noch wie ein Bremsklotz vor dem Frieden, davor, dass die Waffen schweigen? Wo klemmt es da bei diesem Friedensprozess?
Also die Franzosen mit Emmanuel Macron, mit dem Präsidenten, die bremsen, die wollen den Frieden nicht. Die sagen sogar, sie wollen Soldaten schicken, das wäre genau der falsche Weg. Die Briten mit Keir Starmer, die bremsen auch. Die sagen auch, wir wollen jetzt keinen Frieden in der Ukraine, sondern die Ukraine muss weiter aufgerüstet werden. Und auch die Deutschen mit, zuerst Olaf Scholz. Und jetzt vermutlich ist ja noch nicht der neue Kanzler, ist ja noch nicht definiert, aber Friedrich Merz, beide wollen eigentlich weiterhin Waffen in die Ukraine liefern. Aber ich sage, die Amerikaner müssten sich durch die Europäer da in keiner Weise einschränken lassen. Sie könnten einfach sagen, wir geben die Satellitendaten nicht weiter, und sie könnten Druck auf Zelensky ausüben und sagen, Zelensky muss Wahlen abhalten, weil er hat ja die Wahlen nicht abgehalten, hat gesagt, ich kann jetzt keine Wahlen durchführen, weil es ist Krieg. Und ich glaube, in den USA gibt es natürlich auch verschiedene Kräfte. Es ist nicht so, dass Donald Trump hier alleine alle Fäden der Macht in der Hand hat, aber er könnte tatsächlich schneller in Richtung Frieden gehen. Ich nehme es ihm aber ab, dass er in der Ukraine versucht, in diesem Jahr 2025 den Krieg zu beenden. Bei Israel, Palästina sehe ich es anders. Mhm. Aber bei der Ukraine nehme ich es Trump ab, dass er es versucht, den Frieden in diesem Jahr zu erreichen. Und jetzt sind wir März, oder? Also es braucht ja auch wirklich Zeit. Und ich möchte wirklich daran erinnern, wenn wir das vergleichen mit der Administration Biden, da ist 4 Jahre eigentlich nur Sterben, Waffen liefern, Sterben, Waffen liefern, Sterben, Waffen liefern und keine Gespräche. Es wurden sogar, Herr Zell, wenn ich das sagen darf, die Friedensgespräche in Istanbul wurden sabotiert von Präsident Joe Biden und dem britischen Premier, damals war das Boris Johnson, das wurde sabotiert und man hat der Ukraine gesagt, kämpft weiter, ihr werdet die Russen schon besiegen. Ja, also man hat die Ukrainer wirklich auch ins Verderben geschickt, in einem Proxy-War, in einem Stellvertreterkrieg, der nie zu gewinnen war.
Was ich auch noch aufgeschnappt habe bei dieser Antwort jetzt, ist, dass Wahlen in der Ukraine, Zelensky stelle sich da nicht den Wahlen. Es gibt da Stimmen, oder Donald Trump hat das selbst gesagt, der sei ein Diktator ohne Wahlen. Der Ex-Präsident Poroschenko hat jetzt auch gerade gesagt, dass die Ukraine sich langsam in eine Diktatur bewege. Können Sie mal sagen, geht das überhaupt? Kann man in einem Land, das angegriffen wird, das im Krieg ist, kann man da tatsächlich Wahlen abhalten? Wäre das für den ganzen Friedensprozess, wäre das vielleicht auch zielführend?
Ja, ich fände das eine gute Idee. Natürlich ist es schwierig. Es ist schwierig. Aber es ist ja wichtig, wenn wir sagen, das Prinzip einer Demokratie besteht darin, dass eine Person von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt wird oder seine Partei von der Mehrheit der Bevölkerung gewählt wird und dann darf sie sozusagen die Exekutive dominieren. Und Zelensky, das muss man sagen, er wurde 2019 sehr erfolgreich gewählt. Das heißt, wurde damals schon gewählt, aber seine Amtszeit ist einfach abgelaufen. Und wenn etwas abgelaufen ist, ja, dann muss man sich neuen Wahlen stellen. Das ist so. Und Selenskyj hat 2019 eben versprochen, dass er den Krieg beenden wird. Es war ja damals Bürgerkrieg. Viele Menschen haben das gar nicht mehr in Erinnerung, haben eigentlich sozusagen die Vorstellung, am 24. Februar 2022 mit der russischen Invasion hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Das ist falsch. Der hat 2014 mit dem amerikanischen Putsch begonnen. Das heißt, wir haben seit 2014, jetzt bis 2025, haben wir 11 Jahre Krieg. Und in den ersten Jahren, also von 14 bis 22, in diesen ersten 8 Jahren, hatten wir 14.000 Tote. Und jetzt in den letzten 3 Jahren russisch-ukrainischer Krieg ist es über 1 Million Tote. Darum ist es schon richtig, wenn man auf die letzten 3 Jahre spezifisch schaut. Aber ich möchte Selenskyj doch auch daran erinnern, dass er eben im 19 mit diesem Versprechen angetreten ist, dass er Frieden schaffen möchte. Und er hätte damals die Möglichkeit gehabt, die Versprechungen von Minsk umzusetzen. Das hat er nicht gemacht. Darum, ich denke, er müsste sich Wahlen stellen.
Wer oder was ist Ihre große Hoffnung für Frieden? Sie haben es gerade gesagt, 11 Jahre Krieg in der Ukraine. Wer oder was ist die große Friedenshoffnung von Dr. Daniele Kanzer?
Ja, also die Menschheitsfamilie insgesamt. Also wir sind 8 Milliarden Menschen in 193 Staaten. Also ich bin eben überzeugt, Sie gehören zur Menschheitsfamilie, ich gehöre zur Menschheitsfamilie, Selenskyj gehört zur Menschheitsfamilie, Putin gehört zur Menschheitsfamilie, Trump gehört zur Menschheitsfamilie. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dass wir eigentlich auf eine ganz wunderbare Art eigentlich alle miteinander verbunden sind, dann kann durch diese Einsicht eigentlich der Frieden gestärkt werden. Ich möchte es auch ins Verhältnis rücken, dass eigentlich natürlich diese vielen Toten, das macht uns traurig. Und auch die Lügen, das macht uns alle traurig. Aber ich möchte doch auch betonen, es ist so, dass 99% der Menschheitsfamilie sich nicht töten. Das muss man mal sehen. Klar, die streiten oder die trennen sich oder die schreien sich vielleicht auch mal an. Aber also, wenn man die Weltbevölkerung anschaut insgesamt und sich klar wird, dass 99% sich nicht töten und die schauen auf die vielleicht 1%, das 1% wäre 80 Millionen, aber also Entschuldigung, die russische Armee ist 1,3 Millionen, die ukrainische Armee ist vielleicht 800.000, also das sind noch keine 80 Millionen, wir können noch die IDF von Israel nehmen und die Hamas, vielleicht 30.000 Hamas-Kämpfer, 30.000 Hezbollah-Kämpfer, wir können auch die Houthis noch dazu nehmen und so weiter, das amerikanische Militär, alle, die jetzt an Waffen sind und sich töten, wir können auch noch die Drogenkartelle von Mexiko, wir kommen nicht auf 80 Millionen. Und das sage ich mir einfach auch immer wieder. Um mich selber zu beruhigen, sage ich, Daniele, schau her. 99% starren auf 1%, die aus ganz verschiedenen Gründen sich umbringen und sagen, was macht ihr da? Oder? Und manchmal hat man das Gefühl, es ist unlösbar. Gerade Palästina und Israel, es ist sehr, sehr kompliziert, sehr tragisch, sehr viel Leiden auf beiden Seiten, eigentlich Traumatisierte auf beiden Seiten. Und da kann man manchmal die Hoffnung verlieren und das möchte ich nicht. Darum sage ich in meinen Vorträgen immer wieder, schaut her, es ist die Mehrheit ist eben nicht dabei, sich zu töten. Und aus diesem Wissen über die Menschheitsfamilie können wir Kraft schöpfen und sagen, dann wäre es doch möglich, im 21. Jahrhundert auch noch dieses letzte Prozent zu überzeugen, dass man natürlich immer wieder Konflikte hat, Konflikte sind normal, aber dass man sich nicht töten sollte in der Familie.
Sie gelten ja als ausgewiesener USA-Kritiker, als einer der größten, wenn ich die Medien zitiere, Anti-Amerikaner auf diesem Planeten. Hinter uns stehen 2 Bücher, Illegale Kriege, Imperium USA. Man merkt so ein bisschen den Groove. Wie würden Sie aktuell ganz generell die US-Außenpolitik beurteilen?
Ja, es stimmt. Ich habe in meinem Buch Imperium USA natürlich den Imperialismus der USA kritisiert. Ich habe gesagt, die USA haben Vietnam bombardiert, sie haben Irak bombardiert, sie haben Kambodscha bombardiert, sie haben Libyen bombardiert, sie haben Serbien bombardiert, sie haben Afghanistan bombardiert, sie haben Pakistan bombardiert, sie haben Sudan bombardiert, sie haben in Chile die Regierung gestürzt, sie haben im Iran die Regierung gestürzt, sie haben in der Ukraine die Regierung gestürzt, sie haben in Guatemala die Regierung gestürzt, sie haben die Nord Stream gesprengt von Deutschland. Das heißt, okay, ich habe wirklich viel Kritik am US-Imperialismus. Ich streite das auch nicht ab. Das ist wirklich mein Kerngebiet. Ich habe ja auch zu den NATO-Geheimarmeen promoviert. Also meine Doktorarbeit sagt, es gab Geheimarmeen in Europa Und die haben Terroranschläge gemacht, zum Beispiel in Mailand. Das ist ja hier von der Schweiz nicht weit. Das ist einmal durchs Tessin fahren, dann ist man in Mailand. Okay, das heißt ja, meine Kritik am US-Imperialismus, die vertrete ich weiterhin. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sehe ich das Weiße Haus im Moment? Und ich gebe natürlich Donald Trump schon jetzt mal eine Chance, dass ich sage, ja, vielleicht wird er wirklich diesen Krieg in der Ukraine beenden. Und dann bin ich nicht einer, der sagt, ja, aber ich kritisiere immer das Weiße Haus, darum werde ich das kritisieren. Nein, ich bin natürlich im Kern für Frieden. Und wenn das Weiße Haus den Krieg in der Ukraine beendet, finde ich das toll. Das finde ich gut. Das ist mein Ziel. Was ich nicht gut finde, ist, dass Donald Trump jetzt ist ja 20. März, also ist genau 2 Monate im Amt. Er hat schon Somalia bombardiert, das haben viele gar nicht mitbekommen. Und jetzt hat er noch Jemen bombardiert. Jemen wird schon seit 10 Jahren bombardiert von den Saudis. Die Saudis arbeiten aber sehr eng mit den USA zusammen. Also die amerikanische Luftwaffe hilft den Saudis extrem. Und die Houthis zu bombardieren, also das hilft jetzt auch nicht weiter. Weil die Houthis haben eben Israel bombardiert, weil sie sagen, die Israelis haben Gaza bombardiert. Also wir sind hier in einem richtigen, komplexen Netzwerk, alles hängt mit allem zusammen. Und da bin ich sehr kritisch bei Trump, auch dass er Netanyahu Bomben liefert und Netanyahu diese Bomben auf den Gazastreifen runterregnen lässt. Das halte ich für falsch. Also ich habe in dem Sinne ein gemischtes Gefühl zu dem jetzigen Weißen Haus. Ich finde es interessant, dass da sicher eine Veränderung kommt im Ukraine-Krieg. Das habe ich schon dargelegt. Unter Joe Biden habe ich wirklich gar nichts gesehen. Im Sinne von Versuch, Putin anzurufen, Versuch, sich zu treffen, dass sich die Außenminister treffen. Diese Gespräche gab es jetzt in Riad, oder? Das war eben nicht in der Schweiz. Weil die Schweiz hat sich natürlich auch besonders schlecht dargestellt auf dem Birkenstock. Oder wir haben gesagt, wir möchten eine Friedenskonferenz machen und dann haben wir die Russen nicht eingeladen oder nicht an den Tisch bekommen. Da haben wir wirklich schlechte Arbeit geleistet. Also ich hoffe auch, dass die Schweiz wieder zurück zur Neutralität findet und den Wirtschaftskrieg gegen Russland aufhört. Weil insgesamt sind wir in sehr bewegten Zeiten. Und ich würde wirklich der Schweiz raten, jetzt die USA sehr genau zu beobachten. Es ändert sich sehr, sehr schnell. Weil viele Europäer sind ja einfach früher blind den Amerikanern gefolgt und haben gesagt, ja, wo geht's hin? Nach Afghanistan? Ja gut, dann bombardieren wir mit. Wo geht's hin? Nach Libyen? Ja gut, dann bombardieren wir mit. Die Briten sowieso. Irak? Ja klar, bombardieren wir mit, 2003. Und da würde ich wirklich der Schweiz raten, genau hinzuschauen, weil wir leben in revolutionären Zeiten.
Was bedeutet diese US-Außenpolitik für Europa? Oder die richtige Frage, verpasst Europa diesen Trumpschen Friedensexpress inklusive Schweiz?
Es könnte sein. Es könnte wirklich sein. Also ich sehe einfach, es geht jetzt um die Ukraine mit dem Friedensexpress, nicht um Israel-Palästina, aber beim Ukraine-Konflikt sehe ich wirklich, dass eigentlich die Amerikaner sagen, lasst es uns aufhören. Und Keir Starmer, der Premierminister von England, sagt, nein, 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 nein. Und die Franzosen sagen, nein, nein. Und die Deutschen sagen, nein, nein. Und dann denke ich, was ist denn das für ein Wahnsinn? Jetzt kommt endlich mal ein amerikanischer Präsident, der sagt, wir möchten den Krieg in der Ukraine beenden. Und die Europäer sagen, nein, da haben wir jetzt schon so viel investiert, da wollen wir weiterziehen. Und da fährt wirklich der amerikanische Zug Richtung Frieden. Und also man muss immer aufpassen, wenn man sagt, europäische Zug. Ich meine Deutschland, ich meine Frankreich, ich meine Großbritannien, das sind jetzt 3 Staaten. Russland, das muss man immer in Erinnerung rufen, ist auch ein europäisches Land, bis zum Ural. Ab dann, also Moskau liegt in Europa, so wie Paris und Rom. Und ab dem Ural liegt Russland in Asien. Das ist ja das Verrückte für uns Schweizer, schwer zu verstehen, dass ein Land so groß sein kann. Aber es ist ein riesengroßes Land und wenn wir sagen, die Europäer wollen Krieg, nein, also zum Beispiel Ungarn sieht das ganz anders, Slowakei sieht das auch anders, die Russen sehen es auch anders. Ich glaube, die Russen haben ein großes Interesse, diesen Ukraine-Krieg zu beenden und sie sind ein europäisches Land. Und letztendlich geht es darum, eigentlich die europäische Friedensarchitektur wieder aufzubauen. Und da, Herr Zeller, ist es eben so, das geht nur mit Russland. Man kann keine Architektur aufbauen gegen Russland. Das geht nicht. Russland ist eine Atommacht, man muss seine Sicherheitsinteressen berücksichtigen und da geht es nicht darum, ob man Russland mag oder nicht, sondern es geht einfach mal um die Gewichtung. Und man hat vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, einen großen Fehler gemacht, dass man eigentlich ja, die Erdöl- und Erdgasimporte von Russland jetzt nicht mehr nimmt, so Deutschland, so, ah, wir wollen kein Öl und Gas mehr von Russland. Ja, dann liefern es die Russen einfach den Chinesen. Und die Deutschen bezahlen, und auch die Schweiz letztendlich, bezahlt viel zu hohe Preise für die Energie und das schwächt die Wirtschaft. Also man ist auch nicht besonders geschickt vorgegangen in den letzten 3 Jahren. Und darum hoffe ich, dass hier vielleicht in Europa ein Umdenken kommt. Aber Sie sagen richtig, das Umdenken ist jetzt noch nicht so sichtbar. Also es ist eher so, dass Europa wie in einer Schockstarre ist und sagt, ja, wir wollen an diesen alten Erzählungen festhalten. Und die alte Erzählung ist, wir liefern Zelensky Waffen und er wird gewinnen. Aber das ist, diese Erzählung stimmt gar nicht.
Es geht sogar noch weiter. Ich meine, der Vizepräsident von den USA, der kam an die Münchner Sicherheitskonferenz, hat Europa eigentlich die Leviten gelesen, aufgezeigt, was da alles falsch lief oder falsch läuft. Und dann haben alle hysterisch reagiert. Ein unglaubliches Gewitter brach da über J.D. Vance herein, nachdem er diese Rede an der Münchner Sicherheitskonferenz hielt. Wie haben Sie das miterlebt? Was ist da vielleicht Ihre Erkenntnis nach den Worten von J.D. Vance? Hat Sie das gleichermaßen empört wie da die Staatschef in Europa, in der EU? Oder haben Sie gesagt, ja, vielleicht hat der sogar noch recht?
Nein, ich habe schon gedacht, er hat recht, wenn er sagt, in Europa werden zum Teil die demokratischen Prinzipien gar nicht angeschaut. Er hat eigentlich auf Rumänien hingewiesen, oder? Und er hat es nicht explizit gesagt, aber eigentlich alle Analytiker sind sich einig, dass er eigentlich den Fall Rumänien meint. Und der ist ja in unseren Medien überhaupt nicht präsent, oder? Und in Rumänien gibt es eben einen Präsidentschaftskandidaten, der sehr NATO-kritisch ist. Und unter verschiedenen Vorwänden wird er auf die Seitenlinie gedrängt, so im Sinne von, du solltest nicht Präsident werden, hat aber ein Teil des Volkes hinter sich. Also ich sage einfach, da hat J.D. Vance eben den Finger auf den wunden Punkt gelegt. Und wenn er sagt, ja, ihr hier in Europa, ihr habt ja zum Beispiel die Gruppen hier in München, die zusammenkommen, ja, sind ja gar nicht alle gewählten Parteien, also Bündnis Sarah Wagenknecht oder AfD, die sind ja hier gar nicht. Er hat es nicht so ausgedeutscht, aber er hat schon den Europäern gesagt, schaut her, kommt ein bisschen von eurem hohen Ross herunter. Und ich glaube, das stimmt schon, weil man hat hier in Europa so ein bisschen das Gefühl, wir sind die Vorbilddemokraten und alle anderen können es nicht. Und da hat J.D. Vance gesagt, ja, was denn mit Rumänien? Und da waren, ich glaube, alle ein bisschen peinlich berührt. So, Rumänien, ja, das wissen wir gar nicht genau, was da passiert. Gab es da ein Problem? Ja, dann war es wohl ein rumänisches Problem. Aber das ist eigentlich für mich, es ist nicht nur diese Rede von J.D. Vance in München, es ist die andere Rede von Pete Hegseth, der Verteidigungsminister in Brüssel, wo er am NATO-Treffen sagt, die Ukraine wird nicht Mitglied der NATO. Und es ist drittens das Gespräch, oder man muss sagen, der Streit am 28. Februar im Oval Office zwischen Donald Trump, J.D. Vance auch involviert, und Präsident Zelensky. Und diese drei Ereignisse, die haben eigentlich eingeschlagen wie drei Paukenschläge in Europa.
Würden Sie sagen, das ist wieder dieses Einmischen auch von Elon Musk beispielsweise, wenn er da über Deutschland twittert oder auf X irgendwelche Tweets oder Posts absetzt, die AfD noch hochlobt, was da sowieso niemand gutiert, ist das ein letztes Anzeichen vom US-Imperium, die sich da eben auch noch in Europa einmischen? Oder sind das sinnvolle Beiträge? Wie erleben Sie so diese Einmischungsaktionen von Trump, Vance, Musk, Hackett? Was geht da in Ihnen vor?
Ja, also die USA haben sich traditionell immer auf der ganzen Welt eingemischt. Also man muss jetzt nicht so tun, als wenn das was Neues wäre. Das ist ja die Analyse von meinem Buch Imperium USA. Die USA haben versucht, Fidel Castro zu töten. Also es gab in der CIA eine Abteilung für Mordanschläge und die hat Mordanschläge auf Fidel Castro gemacht, auch mit der Mafia zusammen. Die USA haben in Chile Allende gestürzt. Die USA haben 1948 in Italien, als die ersten Wahlen in Italien waren, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sie gesagt, oh, wir wollen nicht, dass die Kommunisten Kommunisten an die Macht kommen und auch nicht die Sozialisten. Also haben sie die Wahlen manipuliert. Also das ist eine alte Technik der Amerikaner, in Europa zu intervenieren. Sie haben meiner Meinung nach die Nord Stream Pipeline gesprengt. Also hallo, es ist nicht so, dass Joe Biden nicht interveniert hätte. Joe Biden hat die Nord Stream gesprengt. Und jetzt sagt man, Elon Musk, ja, er hat mit Alice Weidel gesprochen von der AfD über seine eigene Plattform X. Also das ist natürlich, ich glaube, das hat die Kommentatoren vor allem aufgeregt, dass das wie auf einer anderen Ebene ist. ZDF, ARD, Spiegel, Süddeutsche Zeitung und auch NZZ konnten nichts dagegen machen, oder? Die können ja sagen, wir geben Elon Musk hier keine Plattform für ein Gespräch bei uns am Fernseher. Aber wenn er sagt, wisst ihr was, ich brauche euren Fernseher gar nicht, ich habe nämlich meine eigene Kommunikationsinfrastruktur, die heißt X, und auf X werde ich jetzt entscheiden, mit wem ich spreche. Und die Kritik war ja dann, das fand ich interessant, die Kritik war, ja, dass jetzt ein Amerikaner sich in die europäische Politik einmischt, das geht nicht. Ja, aber wo habe ich denn das gesehen, als zum Beispiel Joe Biden die Nord Stream Pipeline gesprengt hat? Das war eine viel krassere Einmischung, oder? Und da hat man einfach gesagt, ja, wir wissen es nicht, ob es die USA waren. Vielleicht haben auch, ich weiß nicht, die Ukrainer mit dieser Segeljacht Andromeda das gemacht oder so. Aber dann, als Seymour Hersh eben gesagt hat, nein, Nord Stream wurde von den USA gesprengt, Da war Schweigen.
Ist das eigentlich für Sie völlig klar? Ich meine, das ist ja immer noch ein Mysterium quasi, Ermittlungen laufen. Klar, diese Theorie von Seymour Hersh scheint plausibel, vielleicht sogar am naheliegendsten von all diesen Theorien, die da im Gang sind. Aber ist das für Sie völlig klar?
Ja, ich bin der Meinung, die USA haben Nord Stream gesprengt. Ich stütze mich natürlich auf Seymour Hersh. Und da ist eigentlich einfach mein Vertrauen zu Seymour Hersh sehr, sehr groß. Weil ich schaue immer, wenn jemand etwas sagt, was ist sein Leistungsausweis? Und Seymour Hersh hat eben sehr gute Quellen innerhalb der CIA und er hat sehr gute Quellen innerhalb vom Pentagon und er hat sehr gute Quellen innerhalb vom Weißen Haus. Das weiß auch jeder, dass der das hat. Und das muss man sich erarbeiten über viele, viele Jahre. Und er hat seine Quellen nie verraten. Und jetzt ist es so, dass es innerhalb der CIA eben Menschen gibt, die das nicht gut fanden, dass die USA Nord Stream gesprengt haben. Und die haben mit Seymour Hersh gesprochen und haben ihm das gesagt und haben ihm erklärt, wie es gelaufen ist. Und dann gibt es auch, wenn man jetzt sagt, ja gut, das reicht mir noch nicht, ich brauche einen zweiten Hinweis, dann gibt es auch natürlich das kurze Gespräch von früheren Präsident Joe Biden, wo er im Weißen Haus von einer Journalistin gefragt wird. Sie können sich sicher erinnern, oder? Sagt doch die Journalistin, ja, wie wollen Sie denn diese ganze Sache mit Nord Stream beenden? Und dann sagt er, machen Sie sich keine Sorgen, wir werden es beenden. Ja, und das ist eigentlich eine Aussage vom Präsidenten selber. Und die dritte Evidenz, die ich eigentlich nutze, ist, dass schon vorher die Amerikaner extrem Druck gemacht haben auf Deutschland, diese Erdgasimporte aus Russland zu beenden, weil das passt eigentlich zu dieser alten Strategie, die auch George Friedman von Stratfor früher einmal dargelegt hat, das ist ein amerikanischer Geostratege. Er hat gesagt, ja, die USA muss schauen, dass eben Deutschland und Russland nicht zusammenarbeiten. Weil wenn die Deutschen günstiges Öl und Gas aus Russland importieren, und Deutschland gehört zu den mächtigsten Wirtschaftskräften, Ländern überhaupt, weltweit, als Top 4, oder, sind die, dann ist eben Deutschland zu stark. Und darum ist es, also eben dieser, ja, sagen wir mal, böse Rat von Friedman ist, wir müssen alles tun, um die Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland zu verhindern. Und darum, meiner Meinung nach, haben sie Nord Stream gesprengt. Und ich finde es einfach dramatisch, dass das in Deutschland nicht aufgeklärt wird.
Mhm. Wer ist eigentlich aus Ihrer Sicht der beste Politiker Europas? Gibt es überhaupt einen besten Politiker Europas? Gibt es da noch jemand, der da heraussticht in diesem seichten Tümpel, seichten Gewässer der Staatschef?
Also ich fand natürlich Martin Luther King ein toller Bürgerrechtler in den USA, der wurde aber erschossen, ist nicht in Europa. Ich fand auch Nelson Mandela in Südafrika ein sehr herausragender Politiker, ist aber eben kein Europäer. Ich fand auch Gandhi in Indien eine sehr herausragende Figur. Oder bei den Europäern fand ich Dag Hammarskjöld eine ganz wunderbare Figur. Er war UNO-Generalsekretär, ist aber jetzt auch schon länger her. Und ich denke, sie suchen jemanden in der Gegenwart. Wenn ich in der Gegenwart rumsuche, würde ich jetzt, fällt mir niemand jetzt extrem auf, muss ich leider sagen, auch nicht in der Schweizer Regierung. Was ich natürlich sehe, ist, dass einige sich um Frieden bemühen. Also wenn man jetzt den Ukraine-Krieg nimmt. Und Viktor Orban zum Beispiel hat versucht, hier einen anderen Weg zu gehen. Er wurde auch sehr kritisiert. Aber er hat mit Russland gesprochen, hat mit den USA gesprochen, hat mit der Ukraine gesprochen und hat mit China gesprochen. Und das finde ich gut. Also ich kann jetzt nicht alles überblicken, was Viktor Orban macht, aber wenn sich doch jemand, und das ist ein europäischer Politiker, der jetzt im Amt ist, wenn sich jemand engagiert und sagt, ich spreche mit allen beteiligten Parteien im Ringen um den Frieden. Obwohl ich weiß, dass jede Partei andere Gesichtspunkte hat. Die Ukraine will das Land eigentlich wieder zurückerobern, das sie verloren hat. Die Russen wollen, dass die Ukraine nicht Mitglied in der NATO wird. Die Amerikaner wollen eigentlich Russland schwächen mit einem Proxy-War. Und die Chinesen möchten nicht, dass die NATO immer stärker wird, weil sie fürchten, dass sie mal irgendwo in Taiwan gegen die NATO kämpfen müssen. Das heißt, das sind ja alles ganz verschiedene Akteure. Und da fand ich es gut, dass Viktor Orban mit verschiedenen Akteuren gesprochen hat. Und ich würde mir wünschen, dass in Deutschland eine ähnliche Figur, weil Deutschland, das darf man nie vergessen, Deutschland ist die führende Macht in Europa. Also, dass ich das sagen muss, ist so wie, was, Deutschland ist die führende, ist es nicht Frankreich oder England? Nein, nein, Frankreich und England sind Atommächte, Deutschland ist keine Atommacht. Frankreich und England sind ständige Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat, das ist so. Aber Deutschland ist rein von der Wirtschaftskraft her, ist es die führende Macht in Europa. Es sind auch viel mehr Menschen in Deutschland als in Frankreich oder in England. Und darum würde ich mir wünschen, dass eine Person Deutschland anführen würde, die wirklich für Frieden wäre. Und ja, ich wäre natürlich auch noch für Abrüstung. Aber gerade jetzt, wo Deutschland Schulden macht in Milliardenhöhe, ist das ein frommer Wunsch.
Das ist ja Billionenhöhe, oder? Dieser Entscheid ist ja, das ist ja wahnsinnig. Das interessiert mich jetzt schon noch, was Sie von diesem Friedrich Merz halten. Ich meine, es ist ja ein ausgewiesener Transatlantiker, der dann ja, fortwährend gegen Moskau wettert, das mag man vielleicht noch verstehen in der Situation der letzten Regierung, der Biden-Administration, aber der dann sich gleich nach der Bundestagswahl, wenn Donald Trump im Amt ist, auch noch gegen Washington stellt. Ich meine, das ist schon interessant. Was halten Sie von Friedrich Merz?
Ja, nicht viel. Es ist eine Enttäuschung, meiner Meinung nach. Also, wenn Friedrich Merz sozusagen gegen Russland kämpfen will, indem er sozusagen Zelensky bewaffnet, hat er früher gesagt, man muss noch Taurus liefern und so weiter, also sicher einer, der den Krieg angeheizt hat, dann hat er nicht verstanden, dass eigentlich Deutschland und Russland friedliche Beziehungen haben müssen. Dann kann Deutschland prosperieren. Und wenn er gleichzeitig dann gegen die USA wettert, ja, dann macht er eigentlich einen Zwei-Fronten-Krieg. Was soll dann? Dann kann er noch gegen China wettern. Also er kann es ja wirklich mit allen das Porzellan zerschlagen. Das halte ich strategisch für völlig falsch. Ich finde es auch, wenn ich so offen sagen darf, verlogen, wenn man vor der Wahl sagt, die Schuldenbremse werden wir nicht antasten. Und also nicht ein Jahr nach der Wahl, sondern sofort nach der Wahl macht man noch mit dem alten Bundestag ein Paket, also mit der Hilfe von SPD und den Grünen, weil man einfach sagt, jetzt im alten Bundestag haben wir noch die Mehrheiten, jetzt machen wir ein Milliarden-Schuldenpaket, um mehr Waffen und mehr Kriegsgerät zu kaufen. Natürlich, da heißt es, wir machen auch noch ein bisschen Infrastruktur, aber im Kern steht Friedrich Merz für Aufrüstung und das halte ich für den falschen Weg.
Was würden Sie jetzt vielleicht noch, um das abschließend zu sagen, was würden Sie Friedrich Merz jetzt raten, auch im Hinblick auf Deutschland, Europa, Frieden weltweit, was wäre jetzt sofort zu tun, wenn Sie sagen, Deutschland hat doch ein Gewicht, auch international?
Ja, Friedrich Merz spricht natürlich nicht mit mir und er wird auch nicht auf mich hören. Das ist mal die Vorbemerkung. Aber nehmen wir einfach hypothetisch an, er würde sagen, was raten Sie mir? Dann würde ich ihm sagen, auf jeden Fall Frieden mit Russland schließen. Das heißt, keine Waffenlieferungen mehr in die Ukraine und sich eigentlich mit Donald Trump sozusagen in diese Bemühung eingeben und sagen, wir möchten jetzt mit Russland Frieden schließen, wir möchten auch natürlich mit anderen Akteuren in Europa zusammenkommen, Brücken bauen, weil letzten Endes bleibt ja Deutschland ein Nachbar von Russland. Man kann sagen, ja, die haben aber keine gemeinsame Grenze. Ja, gut, da ist noch Polen dazwischen und so, aber aus der Vogelperspektive ist Deutschland eben viel mehr angewiesen auf einen Frieden in der Ukraine als zum Beispiel die USA, weil die USA haben noch 6000 Kilometer Atlantik dazwischen. Und man merkt schon, wenn man die Europakarte anschaut und sich anzeichnet, die Länder, die jetzt mehr für den Frieden sind, also wir haben schon Ungarn angesprochen in diesem Interview mit Viktor Orban, dann sieht man ja, Ungarn liegt halt ein bisschen näher an Russland. Wir haben die Slowakei angesprochen mit Fico. Ja, die Slowakei liegt halt auch ein bisschen. Umso näher man Russland kommt, umso mehr sind eigentlich die Länder der Meinung, man müsste diesen Krieg beenden. Und darum würde ich Friedrich Merz raten, Rüstungsausgaben senken, Diplomatie stärken und Frieden mit Russland machen. Aber ja, es passiert genau das Gegenteil.
Entschuldigung, dass ich nochmals nachfrage, es interessiert mich jetzt persönlich. Meine Friedrich Merz haben wir gesehen, der ist da nicht auf diesem Friedenskurs. Was allerdings auffällt, ist, dass der Herr Rutte, Generalsekretär der NATO, schon bemerkenswerte Aussagen gemacht hat, eben auch, dass die Ukraine da wahrscheinlich nicht beitreten wird oder ziemlich sicher geht es nach ihm. Wie beurteilen Sie generell die NATO aktuell? Sie sind da ein ausgewiesener Experte. Und wie beurteilen Sie den neuen Chef, den Holländer Mark Rutte, der Generalsekretär, der noch nicht lange im Amt ist? Wie beurteilen Sie ihn?
Also die NATO besteht aus 32 Staaten und sie ist jetzt noch gewachsen mit dem Beitritt von Finnland und Schweden. Das halte ich übrigens für einen Fehler. Das waren zuvor neutrale Länder, die sind jetzt in der NATO. Ich finde, Mark Rutte hat jetzt Deutschland vor allem gratuliert, dass es sozusagen die Rüstungsausgaben herauffährt. Das halte ich für völlig falsch, aber das ist halt immer die Aufgabe des NATO-Generalsekretärs, der ja in einem gewissen Sinne auch ein Sprecher für die Rüstungsindustrie ist. Also er lobt immer höhere Verteidigungsausgaben. Er sagt auch immer, wir müssen von 2% auf 3% des BIPs und so weiter. Sagt ja auch Trump, will mehr Rüstungsausgaben. Und da habe ich aus der Perspektive der Friedensforschung natürlich einen ganz anderen Blick auf die NATO, wenn ich das ganz offen sagen darf. Die NATO ist eben keine Kraft für den Frieden, sondern, und das ist wirklich eine ganz wichtige Einsicht, wenn wir das sehen, dass die NATO-Osterweiterung eigentlich überhaupt den Krieg erst ausgelöst hat, dann müssen wir ja sagen, warum geben wir Milliarden für die NATO aus? Und die NATO sagt in allen Prospekten, wir sind für den Frieden, wir sind für die Sicherheit in Europa. Wenn wir es aber historisch, geostrategisch anschauen, sehen wir, das stimmt ja gar nicht. Die NATO-Osterweiterung und der Versuch, die Ukraine in die NATO zu ziehen, das hat überhaupt erst sozusagen diese Unsicherheit in Europa ausgelöst. Das hat dieses Blutbad in der Ukraine ausgelöst, wie gesagt, 1 Million Tote vermutlich. Das kann ich historisch nachzeichnen. Ich kann Ihnen sagen, 1989, ohne jetzt zu fest in die Details zu gehen, aber 1989 vor dem Fall der Berliner Mauer waren wir etwa 16 Staaten in der NATO. Die Schweiz ist ja nicht Mitglied in der NATO, zum Glück. Und dann hat sich die NATO jetzt verdoppelt auf 32, also vom Berliner Mauerfall bis heute eine genaue Verdopplung. Und was ist passiert? Also man hat eigentlich den Russen versprochen, die NATO werde sich nicht ausdehnen. Und dann 1999 hat man Polen in die NATO genommen, Tschechien, Ungarn kamen rein und dann 2004 Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Slowakei und Slowenien. Und wenn man sich da auf der Karte anschaut, es geht einfach Richtung Osten, dann kommt noch Albanien rein und so weiter, dann Schweden, Finnland. Jetzt sind wir bei 32. Das heißt, ich bin weiterhin ein Kritiker der NATO. Ich bin der Meinung, die Einladung 2008, damals noch unter Präsident Bush, an die Ukraine NATO-Mitglied zu werden, war ein großer Fehler. Man hat damals auch Georgien eingeladen, dann gab es 8.8.08 einen kurzen Krieg in Georgien, den Georgien angefangen hatte. Das hat Heidi Tagliavini gut aufgeschlüsselt. Und kurzum, ich würde Deutschland raten, aus der NATO auszutreten. Aber auch das wird Merz natürlich nicht tun.
Jetzt hat gerade die Financial Times geschrieben, dass die Schweiz auf NATO bzw. auf mehr EU-Kurs sei. auch wenn, also wenn es um die Verteidigung geht, wie beurteilen Sie vielleicht ein bisschen diesen sicherheitspolitischen Kurs der Schweiz?
Ja, ich halte das für falsch. Also ich hoffe nicht, dass die Schweiz der NATO beitritt. Wir haben jetzt eine Neutralitätsinitiative, die kommt zur Abstimmung, entweder in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, ich weiß es nicht, das Datum ist noch nicht fix. Aber das Volk, das Stimmvolk, wir haben ja die Möglichkeit in der Schweiz zu Sachfragen abzustimmen. Wir sind eine direkte Demokratie. Das sind die Deutschen nicht. Ja, sie können keine Sachfragen bestimmen, aber wir haben hier die Möglichkeit und ich werde mich natürlich dafür einsetzen, dass diese Neutralitätsinitiative angenommen wird. Wie immer vor Abstimmungen weiß man nicht, ob man gewinnt. Aber ich bin natürlich ein großer Befürworter der Neutralität der Schweiz. Und wenn diese Initiative angenommen wird, das vielleicht noch, um das zu erklären für diejenigen, die nicht in der Schweiz wohnen, dann wird das in die Schweizer Verfassung hineingeschrieben, dass die Schweiz nicht Mitglied in einem Militärbündnis, ergo nicht Mitglied der NATO werden darf. Und vielleicht noch ein Wort zur Europäischen Union. Ich war früher eigentlich ein Freund dieser Idee, dass sozusagen in Europa Frieden durch wirtschaftlicher Handel gestärkt wird. Also die Idee, dass Deutschland und Frankreich, die sich ja im Ersten und Zweiten Weltkrieg getötet haben, dass die zusammen Handel treiben, einen gemeinschaften Wirtschaftsraum, die Zölle abbauen und Personenfreizügigkeit und die Güter können hin und her geschoben werden, das fand ich eine gute Idee. Ja, aber das ist eben die Idee des Friedens. Für mich ist im Kern die Idee der Europäischen Union. Und jetzt hat Ursula von der Leyen diese Idee völlig verraten. Also man muss ja sehen, die Europäische Union hat sich überhaupt nicht für den Frieden engagiert. Im Gegenteil, sie hat die Ukraine aufgerüstet, neben den Amerikanern, die Ukraine auch aufgerüstet, hat die Europäische Union auch aufgerüstet. Und zudem hat die Europäische Union die Russen immer beschimpft und diffamiert. Und dann sage ich immer, Moment, ihr seid doch für den Frieden in Europa zuständig, so auch wie die, zum Beispiel die OSZE. Und Russland gehört auch zu Europa. Und gewisse Leute sagen mir, ja, aber Russland ist nicht in der EU. Dann sage ich, ja, die Schweiz ist auch nicht in der EU. Also auch Länder, die nicht in der EU sind, sind in Europa. Europa ist ein Kontinent. Ja? Und als Kontinent fällt es uns Europäern manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen, wo sind denn die Grenzen dieses Kontinents. Also die Afrikaner, die wissen schon, was der afrikanische Kontinent ist, weil man sieht es ja auch ziemlich gut. Oder Südamerika weiß es auch gut und Nordamerika weiß es auch gut. Aber wir Europäer denken so, der europäische Kontinent, das sind vielleicht nur die 27 Staaten in der EU. Da müssen sie sagen, hallo, nein, die Schweiz ist nicht in der EU, wir sind auch in Europa. Und dann sage ich auch, ja, und Russland ist auch in Europa. Und sagen, ah ja, stimmt, Russland ist auch in Europa. Ah, bis zum Ural, also zur Hälfte. Ich habe es schon mal gesagt, aber es ist für mich sehr wichtig, weil es bedeutet, geostrategisch analysiert, dass die EU-27 keine Kraft für den Frieden ist. Und darum bin ich froh, ist die Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union.
Was ist Ihre, aus Friedensforschungsperspektive, was ist Ihre wichtigste Erkenntnis nach 3 Jahren Krieg in der Ukraine?
Dass man eigentlich in Istanbul im März 2022 hätte Frieden schließen müssen. Also nochmal, es gab damals Verhandlungen zwischen Zelensky und Putin. Die waren nicht persönlich selber in Istanbul, aber sie haben ihre wirklich hochrangigen Vertreter dorthin geschickt. Und wer es nicht glaubt, soll es einfach nachschauen. Und dort hat man gesagt, die Ukraine wird neutral, tritt nicht der NATO bei. Im Gegenzug ziehen sich die Russen wieder zurück, also Saporischschja, Cherson, Donetsk und Luhansk, das sind diese 4 Oblaste im Osten der Ukraine, bleiben bei der Ukraine. Das wäre der beste Deal gewesen. Die Krim bleibt bei Russland. Okay, es wären 1 Million Menschen weniger gestorben. Also das ist für mich wirklich da, da bin ich heute noch traurig für die Menschen in der Ukraine. Das sind so viele Menschen, die gestorben sind, Menschen, die schwer verwundet sind. Also schwer verwundet heißt ein Arm weg, ein Bein weg, ein Auge weg. Mütter, die ihre Söhne verloren haben und auch in Russland sehr viele, die gestorben sind. Und das sind eigentlich Brüder. Die Russen und die Ukrainer sind eigentlich Brüder. Und dort in Istanbul war die Chance auf Frieden. Ja, das ist sicher das, was mich am meisten betrübt.
Letzte Frage. Was braucht es, damit Sie als Friedensforscher sagen, ja, jetzt ist Frieden in der Ukraine, jetzt ist fertig, Was braucht es? Was muss da unterschrieben werden? Was braucht es für einen Frieden in der Ukraine?
Ich glaube, erstens müssen die Waffen schweigen. Also es darf keine Toten mehr geben. Das ist immer der erste Punkt für den Friedensforscher. Der zweite Punkt ist, dass es eigentlich eine solide neue Architektur braucht, also eine Sicherheitsarchitektur. Und das bedeutet für mich schon, dass die Ukraine versprechen muss, dass sie nicht Mitglied der NATO wird. Das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Also Waffen schweigen und die Ukraine darf nicht Mitglied der NATO werden. Das sind diese zwei Punkte und ich denke, das ist schon möglich. Es ist nicht notwendig, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird. Und darüber hinaus braucht es für mich natürlich dann ein Nachdenken über diese ganzen Geschichten, die uns immer erzählt werden, nämlich, dass die NATO eine Kraft für den Frieden ist. Also wer jetzt nach dem Ukraine-Krieg das immer noch glaubt, der hat einfach die historischen Daten nicht zur Kenntnis genommen, dass die NATO-Ausdehnung Richtung Osten Europa destabilisiert hat. Das ist eine Tatsache. Und auch diese anderen Geschichten, die jetzt eben in Deutschland wieder erzählt werden, mehr Geld für Panzer und für Landminen und für Raketen, also das würde dann mehr, das ist altes Denken, das stimmt einfach gar nicht. Und das kann man jetzt erkennen. Also von mir aus gesehen, der Kaiser ist nackt, man kann sehen.
Vielleicht noch eine Nachfrage, interessiert mich. Gibt es etwas, das Sie an der NATO gut finden?
Ja, dass sich die NATO-Staaten untereinander nicht angreifen, das finde ich noch gut. Aber dann wieder, Klammer auf, die USA haben Nord Stream gesprengt, Klammer zu, das ist eigentlich ein kriegerischer Akt der USA als NATO-Mitglied gegenüber Deutschland als NATO-Mitglied. Und dann nochmal, Klammer auf, die NATO-Geheimarmeen haben in Italien mit der CIA und rechtsextremen Gruppen wie Ordine Nuovo Terroranschläge gemacht. Also das ist auch ein Angriff innerhalb der NATO. Also Sie sehen, sogar wenn ich etwas Positives über die NATO sagen will, kommen mir negative Dinge in den Sinn. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man sich innerhalb der NATO nicht angreift, wenn denn das wirklich eingehalten würde.
Glauben Sie persönlich, Frieden ist grundsätzlich möglich in der Ukraine? Ja, nein, glauben Sie wirklich daran?
Ja, ich glaube, Frieden in der Ukraine ist möglich. Der Mensch ist wirklich ein wunderbares Wesen, das muss man sich immer in Erinnerung rufen. Wir können, wenn wir wollen, können wir den Frieden finden. Also das ist ja auch in der Schweiz möglich geworden. Oder? Wir haben jetzt so lange Frieden, dass wir schon das Gefühl haben, es ist etwas Selbstverständliches. Aber es ist immer wieder möglich zu sagen, okay, wir hören auf, uns untereinander zu töten. Und in Vietnam haben sich auch die Nordvietnamesen und die Südvietnamesen getötet. Und dann plötzlich, zack, war Frieden. Also Frieden ist immer möglich. Man darf nie sagen, ein Land ist verloren, da wird jetzt für immer Krieg sein. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Frieden in der Ukraine ist möglich. Ich bin fest davon überzeugt und ich hoffe auch, es ist in diesem Jahr 2025. Wir können dann im Dezember wieder zusammen sprechen. Ich weiß nicht, ob es bis dann gelingt, aber ich hoffe es wirklich sehr.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Zeller.